Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und im 216. Podcast ist bei mir Markus Kreuschnick.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir reden über das Slash Film Festival und fokussieren uns im Programm auf vier Filme, die am aktuellen Festival des fantastischen Films laufen. Also fangen wir an. Ja, servus Markus,
Hallo, Jahre wieder mal. Genau, ja, eine schöne Tradition, finde ich.
Das Slash Film Festival steht vor der Tür. Bitte hilf mir bei der Nummer, das wievielte Mal findet es statt?
Naja, wir haben so ein kleines falsches Jubiläum, ne? Wir sind 15 geworden, also das heißt, wir sind jetzt mitten in der Pubertät angekommen.
Okay, ja, super. Und bis zur Hobbit-Volljährigkeit habt ihr noch 18 Jahre.
Da haben wir noch ein bisschen Zeit, genau. Bis dahin schaue ich wahrscheinlich auch aus wie ein Hobbit.
Okay, normalerweise ist unser Podcast unter dem Motto vier Podcastende, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen sollten, es aber immer wieder tun. Heute sitzen zwei Personen am Tisch, die doch öfter wahrscheinlich im gleichen Kinosaal sitzen könnten, hin und wieder. Wir nehmen uns normalerweise einen Hauptfilm vor und drei Filme, die dazu passen. Heute gibt es ein bisschen eine Ausnahme. Wir holen uns vier Filme vom Slash-Programm. Für diese vier Filme, die auch im Rahmen des Festivals laufen, vom 19. bis 29. September in Wien, verlosen wir auch jeweils zwei Karten. Es handelt sich jetzt um die Filme Wreck, Ghostwatch, Timestalker und Memoir of a Snail. Diese vier Filme verlosen wir zwei Tickets quasi. Ihr könnt bis zwei Tage vor dem jeweiligen Screening uns anschreiben auf unseren Kanälen. Wir werden es dort auch teilen und sagen, hey, ich hier unbedingt aufzeigen. Dann werdet ihr informiert und könnt quasi ins Kino gehen. Diese vier Filme werden wir jetzt auch besprechen und teilweise spoilern. Keine großen Plotbeats, aber ich will eine faire Warnung für euch geben. Also wenn ihr wirklich sagt, ich will quasi mal ins Festival hineinstürzen, werden wir jetzt noch ein kurzes Segment machen, was uns so generell am Slash dieses Jahr erwarten wird. Dann Pause drücken, ein paar Tage warten, auf Slash gehen, Filme schauen und dann nach dem 29. September können Sie die Filme schauen. Wir haben uns aber außer Timestalker wahrscheinlich keinen Film ausgesucht, wo so plotkritische Twists wirklich den Film versauen, aber das ist jedem selbst überlassen. Genau, so viel zum Aufräumen. Markus, wie geht's euch? Was steht und wie geht's dem Festival und was erwartet uns dieses Jahr beim Slash?
Ja, dem Festival geht's gut, wie es uns geht. Also wir zeichnen das jetzt vorauf. Wir sind heute genau zwei Wochen vor der Festivaleröffnung. Du bist gerade durch unser extrem zugeräumtes von diversen Kisten mit diversen Materialien, die schon angeliefert wurden, Shirts, Merchandise, hast du quasi deinen Weg jetzt hier gefunden auf unsere kleine Terrasse nach draußen. Ja, uns geht's gut. Das ist natürlich wie immer ein Ausnahmezustand zu dieser Zeit beim Festival, aber am vergangenen Montag ist der Katalog in Druck gegangen. Es ist quasi das gesamte Programm gesetzt. Nachdem ich vorwiegend für das Programm verantwortlich bin, entspannt mich das schon mal etwas. Das heißt, der Zug ist jetzt auf den Schienen und jetzt fährt er los. Und dann werden wir schauen, dass er zu irgendeinem Ziel kommt, hoffentlich letzten Endes. Ja, und ich meine, wer uns kennt, wenn jetzt ganz also Neulinge dabei sind, die das Slash noch nicht kennen, Jungfrauen sozusagen, die sind natürlich herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Es muss sich keiner fürchten, auch wenn wir Slash heißen und ein etwas infernalisches Poster-Sujet haben heuer. Wir versuchen, wie in jedem Jahr, die gesamte Bandbreite, so wie wir sie verstehen, des fantastischen Films aufzumachen. Das heißt natürlich, neben obligatorischen Horrorfilmen sind auch viele familienfreundlichere, sanftere Varianten im Programm. Die werden auf unserer Homepage, aber auch in allen Drucksorten, auch mit einem kleinen blauen Häschen-Icon gekennzeichnet. Das steht für den Hasenfuß, meinen wir überhaupt nicht als Beleidigung, aber soll quasi als Siegel dienen für alle, die jetzt sagen, ich möchte jetzt nicht extrem verstört aus dem Kinosaal rauskommen. Ja.
Ja, aus privatem Interesse, weil sich meine Lebenslage verändert hat, muss ich ja fragen, kann einmal irgendjemand noch nur einmal an die Kinder denken? Gibt's da irgendwas am Slash für die Kinder?
Ja, ich glaube, dein Kind ist noch sehr, sehr jung. Das liegt dann komplett in deiner Verantwortung, ob du es mal mitbringst. Ab 7 Jahren empfohlen ist bei uns unser Kurzfilmprogramm, das wir vor 2 Jahren gestartet haben und das im letzten Jahr sehr erfolgreich schon gelaufen ist. Das heißt My First Slash. wo, ich weiß nicht, wie viele es heuer sind, 10 kurze Filme, die meisten davon sind Animationsfilme, die aber schon mit gewissen Motiven des Fantastischen, natürlich nichts Schauerliches und nichts Unheimliches, aber alles, was die Fantastik ansonsten noch streift, spielen. Und mich erfüllt das immer mit großem Stolz. Man merkt natürlich auch, wie alt man schon geworden ist. 15 Jahre eben das Festival, das mittlerweile schon Slashies der ersten Stunde mit ihrem Nachwuchs dann kommen und wirklich mit so stolz erfüllten Augen dann mit den Kindern kommen und sagen, jetzt kannst du dir endlich anschauen, wovon Mama und Papa die ganze Zeit reden. Und ja, ich finde das wirklich wunderschön und auch ein bisschen berührend, ja.
Okay, super. Na gut, dann starten wir aber in das wilde Hauptabendprogramm, würde ich mal sagen. Bevor wir zu den 4 Filmen kommen, der Opening-Film dieses Jahr ist Substance. Kannst du vielleicht da noch kurz Ausblick geben zum Film?
Ja, also da möchte ich auch nicht zu viel natürlich verraten. Das Substance ist heuer im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes gelaufen und wurde dort auch mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Die Regisseurin Coralie Fargin ist dem Namen nach eine Französin und auch sonst eine Französin, die vor einigen Jahren mit einem feministisch unterhüllten Rape-and-Revenge-Film auf sich aufmerksam gemacht hat. Der hieß auch Revenge, den haben wir auch schon damals im Programm gehabt und gezeigt und abgefeiert. Und The Substance ist jetzt ihr Debüt in der englischen Sprache, sehr prominent besetzt, also eine größere Produktion mit Demi Moore, Margaret Qualley und Dennis Quaid und unter anderem. Und es geht, also mehr oder weniger, also wenn man es jetzt ein bisschen kompliziert formulieren möchte, ohne großartig viel zu spoilern, was mir natürlich immer ganz wesentlich ist, geht es ein bisschen um die Verwertungslogik von Frauenkörpern in der Unterhaltungsindustrie. Mhm. Und das aber ausgespielt als sehr grelle, wilde und geifernde Body-Horror-Satire. Ja, also ein wilder Ritt, der satte 140 Minuten andauert, aber nachdem man tatsächlich, also ich zumindest in Cannes, sehr enthusiasmiert aus dem Kino gestolpert bin.
Okay. Die Premiere findet am
19. September
im Gartenbaukino. Und danach ist natürlich wieder standardmäßig im Filmcasino und im Metro-Kino. Mhm,
genau.
Im Metro läuft auch primär eure Retrospektive. Mhm. Und zu der Retrospektive haben wir uns 2 Filme ausgesucht, die wir jetzt auch ein bisschen im Detail besprechen werden. Die werden wir auch vorziehen, weil es einfach wahrscheinlicher ist, dass Leute, die schon gesehen haben und noch ein bisschen nachhören können, bevor sie ganz spoilerphob den Pause-Button
noch nicht abdrängen.
Und ein bisschen der Aufhänger, wenn ich das richtig interpretiere, ist schon das Anniversary von Blair Witch Project gewesen. Und bevor wir zu Rec kommen, kannst du noch kurz kommentieren, was da für ein verrücktes Event stattgefunden hat im August oder sowas? Was ist da passiert?
Am letzten Augusttag, ja. Es ist richtig, also da hole ich jetzt ganz kurz ein wenig aus, dass ich schaue mir am Jahresanfang immer ganz gern die Listen durch im Internet, welche Horrorfilme, Genrefilme feiern in dem Jahr, also jetzt aktuell natürlich 2024, irgendeine Form von Jubiläum. Mhm. Und viele davon denken immer, na klar, also so alt ist der, so alt ist der und so weiter und so fort. Und dann lese ich da Blair Witch Project und dann hat es mir kurz einen Schock gegeben, weil für mich der Film vielleicht auch aufgrund seiner Machart immer noch sehr modern ist und ne, also nicht, er wirkt nicht, als wäre ein fucking Vierteljahrhundert alt, was halt auch bedeutet, dass ich damals schon erwachsen war, als dieser Film kam. Also es war zuerst für mich so ein Age-Schock, ja, den ich gespürt habe. Und dann hat sich aber ganz schnell verfestigt, dass wir dazu arbeiten möchten. Und einer unserer längstjährigen Mitarbeiter, der Michael Winiecki, das wusste ich schon im Vorfeld, der hat einen der Stickman auf seinem Hals tätowiert tatsächlich. Also der Stick-Figures, die da hängen in der Blair Witch Project. Mhm. Und mit ihm gemeinsam habe ich dann so Ideen herumgesponnen, wie wir dazu etwas machen könnten, was jetzt nicht nur ein Kinoscreening ist. Und ich habe dann nach langer Recherche einen Menschen gefunden, der Horrorfan ist und privat Wald besitzt. Es war nicht so einfach, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Das ist nicht so einfach, so jemanden zu finden. Und der hat dann gemeint, wir dürfen da sehr gerne zu ihm kommen. Und ja, das war jetzt am 31. August, was du angesprochen hast, also ein 25th Anniversary Screening von der Blair Witch Project im Wald, im Texingtal, im Mostviertel ist das, glaube ich. Also Mostviertel, glaube ich. Also da bin ich nicht so fit, aber. Und ja, das war hervorragend. Also es war eine kleine Gruppe von Menschen, die wir da mitnehmen konnten. Wir hatten einen Bus gemietet. Ja. Und die haben dann einen kleinen Abenteuerweg gehabt, um zu unserem Screening-Platz zu finden, mussten den Missing-Postern, also eben Faximiles vom Original-Missing-Poster von den 3 Filmemachenden, folgen durch den Wald und dort gab es dann Getränke und dann haben uns das angeschaut und im Nachgang gab es dann natürlich auch noch eine kleine erschreckende Überraschung für alle Anwesenden, weil sie mussten ja natürlich auch wieder runterkommen zum Bus und das war dann nicht ganz so gefahrlos möglich wie das Raufkommen. Ja, also hat uns großen Spaß gemacht und teamintern haben wir uns schon, nachdem, kann ich auch dazu sagen, die Tickets dafür, es wurden nur 55 aufgelegt, aber nachdem wir am Anfang nicht mal wussten, ob 10 verkauft werden, weil wer kommt da mit, wer ist so verrückt, war das innerhalb von 17 Minuten quasi waren alle Tickets weg, was uns dann schon so ein bisschen den Auftrag gegeben hat, vielleicht in Zukunft ein bisschen stärker in die Richtung von sozusagen Off-Kino-Screenings oder Outdoor-Screenings
also ihr überlegt
zu überlegen,
schon weiterhin in diese Richtung.
Weil ich glaube, dass man das ausbauen kann. Und ich glaube, da gibt es ein Begehr bei Fans, bei Menschen, solche besonderen Momente dann einfach zu erleben.
Es ist ja interessanterweise, mich wundert, dass das in Österreich noch gar nicht so ankommen ist, weil in UK oder so gibt es ja die Secret Cinemas und so und diese Event-Kinos, wo quasi das auch ein bisschen, muss ja nicht immer nur Outdoor sein, aber einfach dieses...
Ja, natürlich nicht immer nur Outdoor, aber
man
halt...
Man zahlt schon einen höheren Preis für eine nur, unter Anführungszeichen, einen Film, weil halt ein Ambiente, eine Atmosphäre und ein gewissen, wirklich ein Konzertcharakter fast.
Ja, du musst dir die ganze Technik hinbringen, du musst die ganze Logistik stemmen und so weiter und so fort.
Aber die Leute sind halt bereit, das auch
das
zu
dann, das
zahlen.
Dann zu zahlen.
Halt wirklich so wie dieses, ich gehe halt nicht aufs Nova Rock, ich gehe halt Blair Witch Project. Vielleicht
genau,
geht
also,
ja beides, ich weiß,
ja,
also ich
ja.
nicht aufs Nova Rock.
Also uns hat es riesig gefreut, dass das so angekommen ist und da haben wir dann gefunden, okay, das ist jetzt so ein Auftrag auch für uns, dass wir da in Zukunft quasi auch noch ein bisschen stärker in diese Richtung arbeiten wollen.
Aber es ist noch nicht so, dass ihr nächstes Jahr schon das Camp Crystal Lake mietet und eine ganze Woche Summer Camp plant und dann keiner mehr zurückkommt.
Keine
von diesem
ganze Woche.
Okay. Aber in diese Richtung geht's.
Du wirst auch in unserem Katalog, also aktuell haben wir das kleine Programmheft schon vor uns liegen, das ist jetzt schon erhältlich, der Katalog kommt dann direkt zum Festival, wirst du, wenn du genau schaust, schon einen ganz kleinen Hinweis darauf finden. Wir können noch nicht mehr dazu verraten.
Ja,
wir haben aber schon ein Grundstück gefunden mit Blockhütten und Seezugang, das tatsächlich aussieht, genau, wie
Crystal Lake. Cool.
Wie Crystal Lake. Und wir fahren im November auf Klausur und das Team zum Feedbacken. Und da haben wir uns gedacht, wir werden dorthin fahren und die Klausur dort machen. Und dann schauen wir uns das Gelände vor Ort an.
Das heißt, aber wenn ihr alle zurückkommt, dann.
Wenn wir alle zurückkommen und mich niemand erschlägt aufgrund meiner ganzen Follies und meiner Madness, dann.
Na, es könnte ja auch ein üblicher Killer dort wohnen.
Es könnte
nicht
natürlich auch. Ja, genau. Das könnte auch so sein, ja.
Passt. Genau. Blair Witch Project war mir ein bisschen zu geladen und ich weiß auch nicht, ob ich mir den nochmal anschauen traue. Und ein anderer Film, den ich vielleicht mir nie anschauen trauen werde, nochmal ist Wreck. 2007. Spanischer Found Footage Film läuft in dieser Überbegriff Found Footage Retrospektive. Und es ist ein Fernsehteam, begleitet. Eigentlich wollen die eine Nachtreportage über die Feuerwehr machen und die Feuerwehr fährt dann halt zu einem Einsatz, wo halt eine Person, irgendwas ist passiert mit einer Person, man weiß nicht warum. Je nachdem wie genreaffin ist, deutet man recht schnell die Signale und weiß, dass man in einem Zombie-Film ist. Und der Film ist dann halt wirklich aus der Sicht der Kameraperson. Und die Manuela Velasco ist die Hauptdarstellerin, die sieht man am meisten quasi, weil die halt die Reporterin ist, aber es sind zwei Personen, die Reporterin und der Kameramann und die sind dann halt in diesem wahnsinnigen, gruseligen Haus gefangen und dann kommen halt Zombies und Jumpscares und alles. Weil du vorher gesagt hast, du warst anscheinend ja schon erwachsen beim Blair Witch Project, ich war... Ich glaube, ich muss Matura gemacht haben, wie ich Wreck geschaut habe. Und ich kann mir erinnern, dass das war pants-shittingly terrifying. Also dieser Film war so, und ich habe den aber auf dem Laptop geschaut. Also ich habe die DVD am Laptop geschaut und
Sünde.
Das, ja, es hat ihn nicht im Kino gespielt.
Ja, 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 ja.
Also es war ja wirklich, Wreck war so ein, der ist eigentlich nur immer erschienen im Libro oder sonst irgendwas, endlich auf DVD, aber halt nie im Kino gelaufen. Der dritte, glaube ich, ganz kurz, ist er dann ein Franchise geworden. Wie bist du zu dem Franchise gekommen oder was macht Wreck aus, dass der in der Retrospektive gelandet ist?
Also zum einen, wenn man in die Richtung von Footage Horror recherchiert, ich habe eben dann ab Jänner, wo mir diese Idee kam, habe ich dann Bücher gelesen, englischsprachige Bücher gelesen, das Internet durchforscht, alle Nooks und Crannies sozusagen irgendwie angeschaut, was gibt's denn da alles? Und es gibt einfach so gewisse Meilensteine, die unverrückbar sind. Und dazu gehört REC nicht nur, aber schon auch, weil es eben ein europäischer Found-Footage-Film ist. Mhm. Und weil den immer noch sehr, sehr viele Menschen, ich wollte jetzt fast sagen, in ihrem Herzen tragen, aber wahrscheinlich eher in der Magengrube mit sich nehmen, weil das einfach ein Film ist, der auf eine ganz toll puristisch Art und Weise einfach Angst macht. Also das gibt selten, der hat keine Frills, der hat keine Rüschen drumherum, der hat keine großartige, komplexe Geschichte. Das ist quasi einfach ein Einstieg mit diesem Fernsehteam in dieses Wohnhaus, das dann eben unter Quarantäne gestellt wird. Mehr soll nicht verraten sein. Und dann wird sich da hinauf gearbeitet sozusagen und wir alle wissen, gut, vom Dachboden möchte ich gar nicht zu reden beginnen. Ja. Aber
du findest ihn auch,
ich liebe ihn. Ich habe den damals, 2007 hatte der seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig. Mhm. Und ich bin reingegangen, weil ich mir gedacht habe, oh, geiler Horrorfilm, so. Mhm. War damals ein Journalist beim Festival und war tatsächlich einfach weggeblasen. Also ich bin danach dann irgendwie aus diesem Kino beglückt, aber schon noch richtig terrified rausgegangen und konnte mich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr daran erinnern, wann mir das letzte Mal so ging. Mhm. Ja, also richtig so in der Intensität. Und da ist ihnen also Paco Plaza und Jaume Balagueró, den beiden spanischen Regisseuren, echt was Außergewöhnliches gelungen. Und der Film hat jetzt für mich persönlich, das tut jetzt gar nichts zur Sache, dass er in der Retro läuft oder sozusagen ist nicht der Grund, warum ich ihn wieder ausgewählt habe für die Retrospektive. Aber es ist der erste Film, der erste Kinofilm, den ich sozusagen überhaupt jemals kuratiert habe. Das ist der erste Film, den ich ausgewählt habe in meinem allerersten Jahr, da war ich Mitte 20 circa beim Crossing Europe, begonnen habe als Kurator zu arbeiten für eine Schiene, die hieß damals und immer noch Nachtsicht, die sich dem europäischen fantastischen Film widmete. Und tatsächlich war REC und der Einschlag, den dieser Film hatte, für mich der Hauptgrund, warum ich mit der damaligen Festivalleiterin Christine Dollhofer dann in Venedig zusammengesessen bin und ihr gesagt habe, Christine, wenn du sagst, ich zeige junges europäisches Kino, dann musst du the fuck etwas über Genre-Kino machen, weil das ist großartig. Mhm. Und dann hat sie ein bisschen überlegt und dann hat sie gesagt, ja, dann probieren wir es mal und so. Und das waren meine ersten Fußtritte oder meine ersten, ja, Fußstapfen als Kurator, überhaupt zum ersten Mal, dass ich was aussuche und dann sitzen so Menschen da, die dann irgendwie, ja. Und aus dem heraus habe ich dann 2 Jahre später mit mehr Selbstbewusstsein auch bin ich das Slash angegangen mit ein paar Freunden, weil ich ungefähr schon wusste, also ganz so falsch liegt mein Geschmack nicht so. Mhm. Und es hat mir halt Freude bereitet, diese Filme dann zu teilen mit Leuten. Und du hast eh gerade gesagt, in Österreich lief der dann gar nicht regulär im Kino an. Ja. Und das ist es halt schon auch, was dann Filmfestivals können und können müssen und können sollen und was wir natürlich auch beim Slash immer wieder probieren.
Ja. Hast du ihn seither nochmal gesehen? Also wahrscheinlich hast du ihn nochmal gesehen.
Ich habe ihn ganz lange nicht mehr gesehen.
Wie ist er gealtert?
Er ist sehr gut gealtert. Sehr gut gealtert, einfach weil er so eine pure Erfahrung ist.
Ja.
Das ist Handwerk, ja.
Ja.
Das ist richtiges Handwerk in Exzellenz. Mhm. Und das altert nicht. Also das ist immer noch so potent wie damals. Also für mich zumindest.
Ich finde halt, man braucht dann wirklich nur googeln, die Screenshots von der Manuela Velasco, die schauen halt so echt aus, wenn die verschwitzt und dreckig und sowas ist. Also das ist nicht geschmückt oder sonst was. Und da würde ich dann empfehlen, wenn ihr REC schaut, dann müsst ihr danach auch Quarantine schauen, das Remake, weil das ist unglaublich, das ist genau der gleiche Film und er wirkt überhaupt nicht. Er wirkt gar nicht. Also jeder Shot ist ident, teilweise schauen die Sets gleich aus, aber es wirkt eher so Dinge, die halt in REC zufällig passiert sind und ikonisch wurden, müssen sie dann irgendwie nachstellen oder quasi das war damals, glaube ich, die Schwester von der Dexter, in der Dexter-Serie, ich weiß die Schauspielerin nicht.
Figur, ja, weiß ich auch nicht.
Die hat eben damals, war das ihre, okay, man kennt sie von Dexter, jetzt spielt sie in diesem Remake mit und das funktioniert so überhaupt nicht, also gar nicht.
Ich habe den gar nicht gesehen, tatsächlich.
Das ist wirklich beeindruckend, wie de facto, weiß man eh auch schon von Psycho oder sowas, also genau der gleiche Film funktioniert gar nicht und recordet diesen Grind und dieses Haus, das war wahrscheinlich wirklich nur ein Haus, in dem sie gefilmt haben, das musste man nicht bauen, das ist so und das hat diesen Charakter. Mhm. Wahrscheinlich, okay, denn später haben sie Dinge sicher gebaut, aber gewisse Stiegenhäuser und sowas, die bleiben dir ein bisschen in Erinnerung. Und
ja, und er hat, wiewohl er so fast altmodisch ist in seinen Scare Tactics, also der findet da das Rad nicht neu, ist quasi die Strukturierung der Geschichte, fand ich damals schon sehr modern, also sozusagen fast postmodern, Videogame-artig. Also man hat fast das Gefühl, levelbasiert arbeiten die sich dann, um das Geheimnis auch aufzudecken. Also was steckt dahinter? Geht es eben nicht in die Horizontale, wie oft in der Postapokalypse, man muss einöden, sondern das ist in diesem einen Haus und man muss einfach immer einen Stock höher und findet immer weitere Versatzstücke, bis man dann irgendwann, ich weiß nicht, wie der lebend rauskommt oder nicht, das soll jetzt nicht verraten werden, aber das fand ich toll. Und ein letztes, worauf ich noch hinweisen möchte, was ich auch immer ganz großartig finde an Rack, ist, dass er 78 Minuten dauert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, recht viel länger muss ein guter Horrorfilm nicht dauern.
Mhm. Ja, ich glaube auch, die Sequels sind dann auch länger und nicht besser.
Ja, also ich habe sie mir auch gern angesehen, habe sie auch programmiert, die Sequels, weil sie dann auch probiert haben, jeder steht für sich, also so ein bisschen ein Rackverse, würde man heute wahrscheinlich sagen, aufzumachen. Aber ja, also der erste Film ist leider nie wieder erreicht worden.
Na, und ich glaube, er lebt auch wirklich, ohne zu spoilern, dass das Finale ist ambivalent, aber konkret genug. Also es gibt einfach genug so spooky Dinge, die so Pseudo-Erklärungen sind, aber gerade nicht genug, dass es wirklich auseinanderfällt oder dass man sagt, okay, es ist zu viel Erklärung oder so. Es ist einfach genau an dieser Kippe vom Unguten, wo man sich weiterhin unwohl fühlt, wenn die Erklärung dann halt kommt. Und das ist, finde ich, sehr gut gemacht.
Meine Hoffnung ist auch immer, dass das jüngere Publikum vom Festival, das vielleicht über diesen Film gelesen hat mal, dass der so unheimlich ist, weil es gibt mittlerweile nicht mal mehr einen guten Blu-ray-Release, bei uns zumindest nicht, glaube ich.
Also wenn, dann nur gebraucht wahrscheinlich.
Nur oder? Gebraucht, genau. Ja. Also der wurde auch nicht wieder neu aufgelegt. Ist, soweit ich weiß, auch auf kaum einem Streaming-Service vorhanden. Also meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass so einige jüngere Menschen, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 25 oder 18 und 25,
Gameboys und
vielleicht Pac-Man gehört spielen. Haben, dass der so arg sein soll, der Film, und dann vielleicht ins Kino kommen und sich dann den anschauen.
Aber glaubst du nicht, dass die dann sich kannibalisieren mit Blair Witch Project? Weil ich glaube, das ist doch eher der Film, der... Ich finde, Rack hat bessere Karten.
Ja, das mag sein. Also wir können, also ich hoffe natürlich, zu beiden kommen junge Menschen, ja. Aber ja.
Im Sinne vom Anti-Hype, also im Sinne von für ein modernes Publikum, ist, glaube ich, Blair Witch, da können wir dann eh langsam zu Ghostwatch übergehen, aber Blair Witch, Rack kann nicht passieren. Also du schaust diesen Film und du weißt, es ist ein Film, es ist ein saucooler Film, aber der Kameratyp, der hat Stamina und die hätte er nicht im echten Leben. Vielleicht jetzt mit einer Bodycam oder so, ich weiß es nicht, aber Rack ist trotzdem so ein bisschen so ein, das ist ein Action-Horror-Film quasi, während Blair Witch ja echt sein könnte. Also das und dementsprechend passiert da nicht im Blair Witch nicht so das ganz, ganz Arge, wie es dann bei Rack halt dramaturgisch, eine Dreiaktstruktur, und du weißt, okay, sie sehen eine Tür und die kommt später wieder vor und die wird plötzlich offen sein, wenn sie am Anfang vom Film versperrt ist und so. Also also handwerklich sehr, sehr gut. Und deswegen, glaube ich, hat Rack sehr gute Karten beim modernen Publikum als Scary Movie.
Was wir ein bisschen auch aufgreifen in unserer Retrospektive, die den Titel trägt im Übrigen Fake Truths, eine kleine Nachtmusik von Footage Horror Kino, dass wir auch Beispiele eingewoben haben, die sehr gegenwärtig sind, die Analog Horror bedeuten, das ist quasi die Fortschreibung, möchte man sagen, ein bisschen von Footage-Stilmitteln im Internet, Mitte der 10er Jahre im Besonderen aufgekommen, Creepypastas werden da verarbeitet, The Backrooms natürlich, ist mittlerweile von Ken Pixel, der jetzt von A24 angeworben wurde, um quasi einen A24-Horrorfilm daraus zu machen. Das sind alles ganz, ganz junge Menschen, die jetzt im Internet für YouTube Webserien produzieren, die alle nach diesen Techniken arbeiten, nicht? Also des gefundenen Materials, und manchmal passiert was, dann passiert wieder nichts. Ja. Es ist so ein bisschen die Frage, ob das tatsächlich dann auch im Kino funktioniert, weil wenn du dann immer wieder kurze Clips hast, ja, wir testen das wir probieren das zu testen mit einer Sondervorführung von meiner liebsten Analog-Horror-Webserie, Marble Hornets, die Slender Man, den man vielleicht kennt, also das Creepypasta über einen über 2 Meter großen, fahlweißen Mann mit einem schwarzen Anzug, der quasi besonders jungen Menschen auflauert und dann sie halt tötet oder halt in den Wahnsinn irgendwas treibt. Passiert. Irgendwas passiert, genau, über 9 Stunden sozusagen erzählt. Und diese Serie ist bei uns komplett im Kino zu sehen, mit 2 Pausen. Also man hat so circa 10 Stunden Kino vor sich, für den Preis von nur einer Kinokarte.
Kriegt man dann irgendeinen Pin, wenn man das durchstellt?
Das nicht, nein. Okay. Nein. Also das ist reines Vergnügen.
Reines.
Das ist reines.
Ich meine, es startet dann um 13 Uhr.
Es startet um 13 Uhr und mir ist da auch bewusst, da werden vielleicht 3, 4 Handeln. Also das mache ich natürlich nicht, weil ich mir denke, da sitzen viele Leute drin. Aber mir war es wichtig, wenn wir über Found Footage reden, wirklich einen Bogen zu spannen. Einerseits die Traditionslinie zumindest mal in der Erzählung aufzumachen, dass auch Bram Stokers Dracula ein Briefroman zum Beispiel war, der Briefroman im 19. Jahrhundert sehr im 20. Jahrhundert sehr populär war. Und auch das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich ein Spiel mit sogenannten echten Artefakten, also mit aufgefundenen Briefwechseln zwischen. Ja. Also das ist jetzt nichts, was der Blair Witch Project erfunden hätte und auch nichts, was jetzt nach dem Craze der Zeit, der dann oft so als ein bisschen lapidar, das ist halt jetzt ein Trend und wird wieder vergehen nach 5 Jahren, wurde sehr schnell, du hast es eh auch gerade gesagt, zynisch gesagt, nicht schon wieder so ein verwackelter Kamerafilm und so, ne, in die Richtung. Und das tut dem Unrecht. Und ich wollte sozusagen eben auch diesem Genre mit seinen Subgenres ein bisschen mehr Ehrbietung anteilig werden lassen, ja, mit dieser Retrospektive.
Ich muss das Interesse haben, habt ihr überlegt, VHS reinzunehmen?
Haben wir überlegt, ja. Der war mir dann etwas zu recent tatsächlich.
Weil er auch am Slash war, oder?
War auch am Slash, genau, das wäre jetzt kein alleiniger Ausschlussgrund gewesen, aber neben den, sage ich mal, großen Kapazundern wollte ich dann noch gerne ein bisschen was aufmachen. Na, ich wusste, ich kann jetzt leider nicht 30 Filme programmieren oder 20, dann wäre er wahrscheinlich dabei gewesen und wollte ganz einfach gerne ein paar Sachen aufmachen, die Leute vielleicht nicht so am Radar haben, ja, also die ein bisschen unbekannter sind, auch aus dem asiatischen Raum kommen zum Beispiel, ja.
Fast die Überleitung, aber was auf jeden Fall mir unbekannt war Ghostwatch von Leslie Manning, ist ein TV-Film von der BBC aus dem Jahr 1992 und finde ich es auch nahe am Blair Witch Project von der Idee. Also es ist wirklich so ein TV-Programm von BBC und die haben einen Spezial-Episode, wo sie mit einer Geisterexpertin Interviews führen, während ein Reportageteam bei einem verfluchten, verspukten also Familienhaus ist. Also Stande das britische Suburb und also nichts Auffälliges, kein Gothic Castle oder sonst irgendwas, sondern einfach irgend so ein typisches, viel zu kleines britisches Ding mit dem Teppichboden. Und genau, das ist auch in die Richtung, dass das könnte passiert sein, quasi auch, ja, bleiben wir mal bei dem Statement, das könnte passiert sein. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, was damals der Episode so ein bisschen den Kick gegeben hat, war, dass Michael Parkinson der Journalist, also der Reporter war.
Sehr bekannter.
War ein bekannter Reporter, ja. Auch wieder mein alter Reveal, und ich kenne ihn eigentlich nur als der Typ in Love Actually, wo er quasi ein Gast
aber da siehst
hat.
Du, wie bekannt er ist.
Da
ne?
ist er ja. auch so dieser eine Reporter, der eine News-Show hat und den Schauspieler, also den Sänger interviewt. Deswegen kannte ich ihn, aber da war ich mir auch, wie man gesagt hat, okay, also man hat quasi diese, und das finde ich sehr spannend, was du gemeint hast mit diesem Fake Truth. Also dieses, man verwendet halt diese Aura einer Person, die man kennt, um eine komplett absurde Geschichte mega seriös zu präsentieren. Also ich finde, es ist sicher eh klar, aber es passt halt perfekt zu dem Fake Truths, Fake News Thema, dass wir in unserem Mediendiskurs nicht mehr in der Lage sind, kontextuell zu interpretieren und zu wissen, was der Hintergrund einer Bildbotschaft manchmal ist.
Ja,
weil
ja.
Wenn ein TV-Moderator das präsentiert, dann glaube ich das halt. Und man lacht jetzt drüber, wenn man das so sagt, aber es ist bei uns immer noch so. Also die Leute haben damals dieses BBC-Special wahrscheinlich genauso geglaubt, wie irgendein Telegram-Channel irgendein Video postet, wo gezeigt wird, dass, keine Ahnung, schlag mich tot, irgendeine Politikerperson ein kleines Puppy ermordet oder sonst irgendwas. Also ich finde Ghostwatch extrem cool, weil er so echt ist. Also es ist wie so eine bisschen fade, aber gut gemachte, aber schon der Gag ist halt ein bisschen, sie passiert halt nicht so viel. Also sie schauen halt dieses Haus an und der Michael Parkinson ist halt schon der seriöse Moderator, aber der wird über den Lauf dieses Filmes immer so, jetzt komm langsam, also habe ich da das falsche TV-Special quasi ausgefasst. Also er spielt es, finde ich,
ausgerechnet
gut,
am Halloween-Abend.
Ausgerechnet am Halloween, das, und das gibt es ja nicht, und dann ist er ein Betrüger und dann rufen die Leute an. Und ich finde, der Film, der hat so ein bisschen, der Film ist für mich die Vorlage von allen Paranormal Activity-Filmen. Also der hat diese Dramaturgie mit, das Reporter-Team kommt rein, du hast einen Jumpscare von irgendeinem Mitarbeiter, der sich irgendwo versteckt. Also Paranormal Activity 1 bis 3 ist dieser Film. Komplett, inklusive die letzten 5 Minuten, die ein bisschen aus den Fugen geraten, wie in all diesen Horrorfilmen quasi. Ich habe den wirklich lustig gefunden. Ich habe ihn weil ich ihn quasi schon vorgesichtet habe, natürlich zu Hause geschaut. Ich finde, das ist aber auch ein Film, den kann man auch zu Hause schauen. Der ist ja ein TV-Special. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dem Film. Wo hast du den?
Ja, also ich finde natürlich sozusagen, den sollte man im Kino schauen, im Slash, aber man kann ihn sich natürlich dann danach zu Hause auch nochmal anschauen. Es war ganz lustig. Vor vielen Jahren hat mir diesen Film, ich glaube, den habe ich vorhin schon erwähnt, den Michael Wieniecki, der mir eine ganz besondere Liebe hat zum Found Footage, hat ihn mir auf DVD geschenkt. Ich kannte ihn davor auch nicht. Und nachdem ich dann Ende letzten Jahres Late Night with the Devil gesehen habe ich dann einfach in vielen Konversationen, weil ich immer wieder dran denken musste, an Ghostwatch, den Film eingestreut und bin draufgekommen, dass den sehr wenige Menschen nur gesehen haben und kennen, dass der einfach nicht wirklich in der Erinnerungskultur verankert ist. Also auch bei Leuten, die sagen, ich schaue ganz gerne von Footage oder ich mag das ganz gerne. Mhm. Und und ich finde den toll. Ich finde auch schön, dass man eben nacherzählen kann, dass der Film so einen gewaltigen Einschlag hatte damals, weil es wurde dem Film vorangestellt auf Weisung der BBC-Redaktion. Es war nicht geplant, aber es wurde dem Film vorangestellt oder dem ganzen Beitrag vorangestellt, dass es eben eine fiktive Geschichte ist und dass hier mit Schauspielern gearbeitet wird. Nur wie es eben so ist im Fernsehen, schalten halt viele Menschen nicht direkt am Anfang ein, sondern halt steigen dann 5 Minuten später ein. Und alle die hatten gar keine Ahnung, dass das Fake ist, weil eben, wie du richtig gesagt hast, das finde ich eine schöne Formulierung, so jemand wie Michael Parkinson, der einfach ein Inbegriff ist von Seriosität und ein Inbegriff ist von, dem kann man glauben, dem kann man vertrauen. Jetzt,
wir sind auch liegt hier gerade am Footage. Also,
genau, es kreisen schon die Helikopter über uns, was ist los? Wir warten ganz kurz.
Das ist wirklich das Finale von Ghostwatch.
Genau. Also ich, nachdem der so bekannt war und auch alle anderen Beteiligten, die ReporterInnen und so weiter, die da vorkommen, auch alles Fernsehgesichter waren, die kannte man alle, kam da kein Mensch darauf, der später eingeschalten hatte, dass das Fake ist. Es gab ja auch kein Internet. Es war jetzt nicht so, dass man dann sofort wo gelesen hätte, Fake Shit oder so im Internet. Ja? Ja. Und eben die Geschichte ist dann eh bekannt. Es gab dann tausende Anrufe bei der BBC. Junge Kinder wurden offenbar traumatisiert überhaupt, weil das hat man sich halt angeschaut, wie ist ja seriöses Nachrichtenfernsehen. Mhm. Und das gefällt mir sehr gut. Ein kleiner Grund war auch, dass wie überall im Genrebereich oder im Filmbereich generell der Anteil von Regisseurinnen sehr gering sind. Und Leslie Manning ist eben eine britische Künstlerin und Regisseurin, die auch fürs Fernsehen unter anderem gearbeitet hat und eben die Regisseurin ist von Ghostwatch. Und deswegen wollte ich das auch bringen. Und ja, also ich finde, das ist einfach ein Erlebnis. Und ich finde schon, auch wenn ich ihn mir jetzt nochmal angesehen habe, man ist jetzt vielleicht nicht total erschrocken, aber ich kann immer noch nachempfinden, warum die Leute damals so verängstigt gewesen sind.
Ja, voll. Also vor allem dadurch, dass der nicht so übertrieben ist. Und das war zum Beispiel etwas, also Late Night with the Devil, das war etwas, was mich bei dem Film sehr, sehr gestört hat, weil das sehr modern war und sehr eben zum Schluss extrem eskaliert. Also ist ja auch nicht der Anspruch gewesen, Late Night with the Devil, dass das mega realistisch
richtig,
ist.
Richtig, als quasi also, Fake Truth zu präsentieren, aber ja.
Aber es ist dann so ähnlich, weil es halt beides eine Talkshow ist, wo quasi plötzlich die Kontrolle vom Host irgendwie ein bisschen rausgerissen wird. Und Ghostwatch ist so dieses, eben, man dreht das ab und genauso wie Blair Witch habe ich auch als Kind eben geschaut, habe ihn nicht so mega gruselig gefunden, habe ihn dann abgedreht und dann ist irgendwas blieben. Also dann ist irgendwie so,
es hängt was fest.
Irgendwas so, hey, das könnte mir aber passieren. Also so, das waren so
eine leichte Beunruhigung
diese
oder was.
Diese Szenen,
ne? Also,
die sie waren, haben sie so verankert, weil sie eben nicht so dramaturgisch logisch waren. Und das macht Ghostwatch so spannend, diese, es ist eine Dramaturgie dahinter, aber diese Sinnlosigkeit von diesem TV-Screen, wo sie hin und her schalten und eben mit Ach und Krach, also das ist natürlich ein Meta-Aspekt, das Drehbuch muss das Publikum unterhalten, aber es wird halt so gespielt, dass die halt gerade probieren, Entertainment zu machen und die probieren gerade, hey, Alter, nehmen wir noch keinen Geist, was machen wir, jetzt schalten wir mal dorthin und jetzt ruft wieder jemand an und ach, schon wieder irgendjemand, der glaubt, irgendwas zu sehen oder sowas. Also und dann kommen wieder so kleine Segmente, wo man, oh, vielleicht stimmt das doch. Vielleicht hat da jemand was gesehen, war dann auch doch nicht irgendwer ein Mensch in diesem Ding. Also er spielt extrem mit diesem, eben deswegen auch Late Night with the Devil, dieses, was nimmst du wahr, wenn du den Fernseher siehst? Also steht da ein Mann? Nein. Wir schauen das wieder. Nein, warte, ich bin mir sicher. Und ich beim Schauen war ich mir nicht sicher, ob beim zweiten Mal, wie sie das Video abgespielt haben, nicht vielleicht was anderes gezeigt wurde als beim ersten Mal. Also die Wahrnehmung war, finde ich, bei dem Film genau richtig. Ich finde ihn mega, mega cool. Er läuft im Metro-Kino am 22. um 18 Uhr. Passt, das Vorabendprogramm quasi.
Genau, genau.
Und wie gesagt, also zu REC und zu diesem Film könnt ihr einfach schreiben, bitte hier, Tickets her, dann ab ins Kino. Oder wenn ihr dann sagt, wenn ihr dann leider keine Tickets kriegt, dann geht es auf jeden Fall trotzdem zum Metro-Kino und holt euch die Tickets irgendwie auf andere Art.
Ich glaube, spätestens jetzt sollte man Lust bekommen haben, sich diese beiden Filme anzusehen.
Der dritte Film im Bunde ist von Alice Lowe, Time Stalker. Da werden wir jetzt auf Eierschalen tanzen, was wir genau von diesem Film quasi preisgeben. Deswegen machst du das.
Also ich möchte zu diesem Film wirklich nicht viel sagen. Was ich sagen kann, ist, dass Alice Lowe eine britische Schauspielerin ist oder als Schauspielerin begonnen hat. Man kennt sie möglicherweise noch aus Ben Wheatleys herausragender Serienkiller-Komödie Sightseers. Und sie hat vor ein paar Jahren ihr Spielfilmdebüt abgegeben, das wir auch schon gezeigt haben, das bei uns schon im Programm war. Das hieß Prevenge und da spielte sie selbst, wie in diesem Film jetzt auch wieder in Time Stalkers, die Hauptrolle. Mhm. Und im früheren Film spielte sie eine hochschwangere Frau, deren Baby beginnt, möchte ich sagen, ihre mörderischen Triebimpulse auszuagieren oder ihr einzuflüstern, dass sie jetzt die Person töten soll, auf recht grindige Art und Weise.
Ja.
Formuliert als Satire, als Komödie, aber immer auch mit gewissen sehr, sehr dunklen Untertönen. Und das...
Irgendwas ist bei dieser Location. Ich hoffe, wir haben einen dritten Akt im Podcast, glaube, wo dann wirklich irgendwas passiert, ja, so quasi.
Ich glaube,
da
wir werden jetzt, schon beobachtet.
Da muss jetzt ein Payoff passieren. Ja, ja. Also spätestens bei Memos oder Snail muss jetzt die Tür eintreten werden.
Ich gedacht, hier in Hitzing, Penzing, ne, das ist doch eher die ruhige Ecke von Wien, aber na gut, das, mit dem müssen wir heute wohl umgehen. Genau. Ich finde, diese Qualitäten, die ich jetzt genannt habe, treffen auch auf Time Stalkers zu. Weil sie natürlich schon auch eine Stalker-Geschichte bis zu einem gewissen Grad erzählt, aber eben eine, die sich definitiv nicht in normalen Bahnen bewegt. Und damit übergebe ich das Wort jetzt wieder an dich, Wolfi. Ich schieb's dir zu.
Ne? Okay, es ist ein rosaner Film. es ist ein sehr verblasster Film am Anfang auf jeden Fall. Und ich glaube, man könnte sagen, er hat ein bisschen was von Cloud Atlas. Also es
ist jetzt keine so tolle Referenz, ne? Aber gut.
Echt?
Du magst den Film?
Ich mag den Film sehr, ja. Also ich bin ein Wachowski-Fanboy. Also da, die können außer Jupiter Ascending nichts falsch machen.
Ja, okay. Ich mag sie auch sehr gern, ja.
Also es geht um Reinkarnation, steht zumindest auch im Programmheft, das darf ich sagen. Und es spielt auf unterschiedlichen Zeitebenen mit ähnlichen Schauspielern. Eben Alice Lowe ist die Hauptdarstellerin. Nick Frost kommt immer wieder in extrem unterhaltsamen Cameos quasi vor. Und er spielt, also er iteriert quasi durch Zeiten durch und es hat etwas Zyklisches, immer Wiederkehrendes. Für mich war der Film sehr schwierig, weil ich wirklich ungefähr so eine halbe Stunde braucht habe, um reinzukommen. Also er braucht auch so ungefähr so 20 Minuten, bis man sich verortet hat. Und egal, wie man ihn beschreibt, ist wahrscheinlich der falsche Start. Mhm. Also egal, was ich jetzt sage, es startet falsch, wenn man den Film anfängt. Mhm. Das heißt, quasi der Humor war für mich mal ganz, er ist extrem modern, trotz altem Setting. Das ist auch bewusst. Es ist extrem exzentrisch. Und er hat dann sehr, sehr interessante Ideen für mich gehabt über Begehr, so quasi gewisses Wish-Fulfillment in Fantasy-Geschichten. Und er lässt halt die Frage offen, inwiefern das überhaupt alles passiert oder doch nicht. Also man kann wirklich, glaube ich, 4 unterschiedliche Interpretationen mindestens zum Film finden.
Ist auch eine Projektionsfläche, so, finde ich.
Und dementsprechend, er hat mich nicht ganz abgeholt, muss ich auch sagen. Also ich muss sagen, die wirklich gute Filme haben dann für mich Gott sei Dank immer diesen Saving Grace. Ich weiß, okay, ich weiß zumindest, irgendwer wird was drin finden. Und das ist bei dem Film Gott sei Dank so. Also so ein, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Film da irgendwo richtig einschlägt und richtig abholt. Ich würde ihn persönlich für mich aber nicht überhypen. Also ich würde die Leute sehr vorsichtig ins Kino setzen, weil er extrem unberechenbar ist. Also das ist kein Surefire-Hit. Das ist einfach risky, das ist beim Slash oft so. Und das kann, also mich erinnert er extrem an The Love Witch, der vor ein paar Jahren im Programm war.
Von Annabella?
Ja, der hat seinen gewissen, der hat auch so einen Gag gehabt, den er durchexerziert hat. Und der hat mich massiv abgeholt. Also richtig, war urgeil. So ein geiler Film. Der Michi von uns hat den dann geschaut und gesagt, ich verstehe eh, was er macht, aber bitte lass mich in Ruhe. Also so in diese Richtung, so okay, der Gag hat einfach nicht funktioniert und dann hast keine Chance. Und ich glaube, Timestalker kann das auch sein. Also wenn der, bei mir hat es eben dann ein bisschen geklickt, aber für mich waren die ersten 20 Minuten mega irritierend, weil ich einfach gar nicht gewusst habe, was er will.
Ja.
Also ich wusste nicht, Seriosität versus Kontext, Drama, also welche Emotion, das ist halt immer sehr schwierig, solange man noch nicht weiß, in welche Art Comedy-Drama kippt der Film. Mhm. Und das ist bei dem Film mega schwer. Aber es ist unumstritten, dass der auf jeden Fall eine eigene Stimme hat. Also
ich verstehe alles, was du sagst. Ja, und es geht ja auch, was ich immer ganz gern wieder dazu sage, bei der Programmauswahl, die wir dann treffen, also das kleine Programmdepartment vom Festival, geht es natürlich nicht darum, dass ich meine Lieblingsfilme zeige, sondern da geht es darum, dass man Stimmen ausstellt und entdecken die dann Menschen und hoffentlich spricht dieser Film dann zu einigen Leuten, aber zu anderen, gerade wenn man sowas hat wie Timestalkers, der schon, wie du es auch vorhin genannt hast, exzentrisch zugeschnitten ist, ist das ganz logisch, dass der nicht für alle gleich gut funktionieren wird. Ne? Aber ich finde, für mich persönlich hat sich diese Erfahrung jedenfalls gelohnt und ich bin natürlich auch sehr froh, dass wir ihn im Programm haben.
Der Film läuft am 22.09. 18 Uhr im Filmcasino und wie gesagt, Tickets sind verfügbar und mir würde wirklich interessieren, was ihr von diesem Film haltet, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Leute voll abholt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Leute voll vor den Kopf stößt.
Voll, ich glaube, es wird beides der Fall sein. Es wird sicher Leute geben, die den Film dann lieben und ihn gleich nochmal schauen wollen werden und es wird Leute geben, die sagen, was war denn das für ein Schaß? Ne? Also, just another normal day jetzt nach dem Festival, würde ich das mal nennen.
Passt. Gut, dann kommen wir zum Abschlussfilm des Festivals, nämlich Memoir of a Snail. Heißt ein australischer Film von Adam Elliott aus dem Jahr 2024, also ja, moderner Film. Ist ein Stop-Motion-Film und ist die Geschichte von Gracie, die quasi einer Schnecke ihre Lebensgeschichte erzählt. Also der Film beginnt mit einer alten Frau, die stirbt und das Wort Potato, der Potatoes schreit und dann weg ist. Und Gracie hält ihr die Hand und sagt, ist dann traurig. Also offensichtlich eine Person, zu der sie eine sehr schöne Beziehung hatte, geht dann quasi vor die Tür, setzt eine Schnecke auf den Boden und erzählt quasi dieser Schnecke ihre Memoiren. Und es ist ein Stop-Motion-Film, der dann quasi erzählt von den Zwillingen. Also sie hat einen Bruder und die sind beide aufgewachsen und wurden dann aber quasi, also sie haben einerseits eine schwierige Kindheit gehabt und dann nach dem Plotentwicklungen haben sie ihre Wege getrennt quasi und Gracie erzählt dann quasi einfach, wie diese Wege weitergegangen sind. Einerseits ihre Wege und dann aus dem Briefverkehr mit dem Bruder, wo wir wieder beim Found Footage wären. Der Film ist Stop Motion und ich bin so froh, dass mir der Film gefällt, weil ich habe vor 2 Jahren Pinocchio von Guillermo del Toro gesehen und der hat mir gar nicht gefallen. Ich habe den wirklich überhaupt nicht ausstehen können, weil er mir zu perfekt war. Er war für mich so ein perfektes Stop-Motion, dass ich einfach sage, okay, es ist so perfekt, aber es ist einfach eine scheiß Arbeit. Also es ist einfach so ein, es ist schön, dass man so flüssige Stop-Motion machen kann, aber das können sie nur mit 3D-Druckern und Menschenarmeen und einfach Arbeit, die nicht mehr in Relation steht zu dem Produkt, was ich sehe. Es ist eh alles beeindruckend. Und ich war wirklich so ein, bin ich burnt out mit Stop-Motion? Ist einfach der Punkt erreicht, wo es mir am Arsch geht, Stop-Motion zu lieben? Und ich war so, danke, gut,
ich
danke.
Hack da ganz kurz ein, bevor wir weitergehen, mit Memoir of a Snail. Wir haben heuer einen der Animators von Guillermo del Toro's Pinocchio zu Gast, also einen der Stop-Motion-Animators, der halt wirklich auch on set war und dort gearbeitet hat für den Film, Michael Granberry, der einen Kurzfilm gedreht hat, der bei uns auch läuft im Wettbewerb, und der wird am, schlag mich tot, das ist dann der 27. September um 11 Uhr, ist ein Freitag, um 11 Uhr vormittags im Metro-Kino eine zweistündige Lecture-Masterclass halten.
Wie warst du, also?
Der hat nämlich nicht nur dafür gearbeitet, sondern unter anderem auch für Anomalisa gearbeitet und bei sehr vielen Episoden von Robot Chicken. Ich weiß nicht, ob diese Serie bekannt ist oder nicht, aber eine sehr weirde, großartige Adult Swim Stop-Motion-Serie, die ich sehr liebe. Also der hat viel Erfahrung und der kommt zu uns natürlich, um seinen Kurzfilm zu begleiten, aber wird dann eben auch tiefe Einblicke geben in die Arbeit eines international arrivierten Stop-Motion-Artists. Also wer da Zeit hat und sich für so etwas unter Anführungszeichen interessieren könnte, bitte vorbeikommen, der Eintritt ist frei.
Ja, na, was ich gemeint habe, ist, dass quasi etwas wie Pinocchio schon so riesig, dass quasi dieser Stop-Motion surft immer auf diesen persönlichen Aspekt, und ab einer gewissen Produktionsgröße ist es für mich nicht mehr persönlich.
Es ist, ich verstehe total, was du meinst, und habe das jetzt gar nicht in der Form als Kritik. Ich mag den Film sehr, aber ich kann es nachvollziehen. Man hat früher mir gesagt, wenn ich einen Stop-Motion-Film sehe und keinen Daumenabdruck auf irgendeiner der Figuren sehe, dann ist es kein echter Stop-Motion-Film, weil es eben, was du gemeint hast, zu perfekt ist.
Ja.
Also wenn alles perfekt rund ist und alles perfekt ist, dann kann es nicht in der Form Stop-Motion sein.
Ja.
Aber,
ja. Und bei Memoir of a Snail haben wir die ganze Zeit, also ist beeindruckend wie, aber der Film dürfte lange gedauert haben, um gemacht
zu werden. Viele Jahre, viele Jahre.
Das erklärt es, weil ich habe beim Schauen mir die ganze Zeit gedacht, wie geht denn das, wie kann das als Indie-Film produziert werden? Es ist so detailverliebt, es ist so viele Figuren, Designs und so viele Orte, so viele unterschiedliche Set-Pieces, und das Schöne ist aber, dass es nicht nur dieses Stop-Motion, Leb hat sich bemüht, sondern da ist so eine schöne Geschichte. Also es ist einfach wirklich eine extrem interessante Geschichte über, ich finde, er ist ein bisschen so ein Slash-Film, weil da geht es halt um eine Person, die einfach dann auf eine gewisse Art ein gewisses Leben hat, und dann kommen Leute und versuchen, diese Person fröhlich zu machen, aber mit all den falschen Mitteln.
Ja, wir hassen sie. Ist
einfach so wir hassen sie. Und die versuchen dann so Zertifikate auszustellen für Fröhlichkeit und da die vermüdet. Und das ist quasi, die Gracie ist so, dass da überhaupt nicht empfänglich für das. Und was mir sehr gefallen hat am Film ist, dass er ist extrem hart. Also ich würde wirklich sagen, er hat das den Hasenfuß dabei, das stimmt. Ich finde, man kann ihn schauen. Man kann auf die gleiche Art schauen, wie man Amour schauen kann.
Ich möchte ganz kurz noch anfügen, also der Hasenfuß sollte auch nicht verwechselt werden mit jugendfrei. Also
genau.
Der Hasenfuß signalisiert nur einem abenteuerlustigen erwachsenen Publikum, dass das Filme sind, in denen sie jetzt nicht erschreckt werden oder arg verstört werden. Sie dürfen aber berührt und bewegt werden. Und
ich finde, das wäre so ein Paradefilm, um Leute mal auf Slash zu kriegen, die nicht normalerweise auf Slash gehen. Also ich finde, den kann man wirklich, weil zum Beispiel Time Stalker, da ist auch ein bisschen gory dabei. Also da, das ist schon ein bisschen ein required taste, sagen wir mal so.
Der wird Menschen verlieren, wie du schon gesagt hast. Ich bin sehr sicher, nachdem ich den Film im Kino gesehen hatte, Memoir of a Snail, war ich mir sicher, der wird, glaube ich, niemanden verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand nicht zumindest ein kleines Tränchen am Ende wegdrückt, weil also mich hat's komplett ausgehebelt. Also ich habe 10 Minuten gebraucht danach, um wieder irgendwie quasi klarsichtig durch die Welt gehen zu können, weil ich emotional so aufgelöst war.
Und
aber jetzt auch nicht, weil ich so schockiert war, aber ich einfach fand die Art und Weise.
Er hat arge Themen, aber nicht auf eine Haneke Schauorg-Art quasi, ja, sondern auf eine, es ist halt so. Das finde ich halt an dem Film, hat es ein unaufgeregtes Schauorg. Also so, dann ist der Vater ein Alkoholiker. Aber das ist jetzt nicht Schauorg, sondern das ist so Teil von dem, der Tapete. Das erinnert mich ein bisschen an Best aller Welten von Adrian Geuginger, wo er gesagt hat, er hat das anders wahrgenommen. Also quasi, wenn man quasi dieses Drogenmilieu und sowas, es wird immer in, keine Ahnung, in den, wie heißt der eine Film in Ewan McGregor? Der Drogenfilm, den alle schauen.
Trainspotting.
Trainspotting, so dieses, das ist so quasi das so. Und das stimmt halt in der persönlichen Wahrnehmung, was ja beim Slasher auch oft ist, so diese persönliche Realität, ist es alles ein bisschen anders. Und Memo of a Snail, das sind so harte Dinge, die da passieren.
Aber halt aus von einem ganz besonderen, entzückenden, bezaubernden Kind.
Ja. Aber nicht entschärft. Das finde ich eben diese interessante Gratwanderung. Also das sind richtig wilde, absurd inszenierte, aber wenn du weißt, worum es da geht, richtig arge, fundamentalistischer Scheiß, der da passiert. Und ich finde, der Film hat diesen Sense of Decency, dass er dich nicht komplett niederprügelt. Also es ist einfach, sagen wir so, wir haben so eine Betting Ratio von 70% Scheiße, aber dann kriegst halt noch 30%, damit du halt nicht zerstört bist. Also ich finde, das ist total wichtig bei dass diese Filme nicht Disaster-Porn werden, dass du irgendwas auch ein bisschen von einer Katharsis auch gibst. Und da passiert viel Scheiße in dem Film, aber ein paar Dinge sind auch okay. Und es ist nicht ein zermürbendes Danke für nix, was willst du mir jetzt mitteilen, 90 Minuten, alles ist scheiße schön. Also gibt's auch manchmal Ventile, aber ich finde es gerade in eher Arthouse-Projekten finde ich es immer massiv anstrengend. Und da wird dann Memo of a Snail zum Schluss überraschend konservativ in der Struktur. Und ich finde, das ist genau richtig. Es ist so, ja, das ist einfach wichtig und versucht da jetzt nicht noch pretentious die letzten 10 Minuten zu machen, sondern macht das, was eine voll normale Dramaturgie ist. Es gibt einen Grund, warum Filme in diese Richtung laufen. Und ich finde, der Film, also wie er dann zum Schluss konventionell war, also danke. Es war für mich so ein Release, weil davor war halt viel unsicher. Ich weiß nicht, wo der Film hingeht. Ich bin total on board. Mir taugt alles. Aber eigentlich weiß ich, glaube ich, keine Ahnung, worauf der Film hinausläuft. Und dann zum Schluss, danke, das ist ein schöner Bogen. Und ich kann jetzt irgendwie rausgehen, ohne komplett am Ende zu sein, aber beschäftigt mich noch immer. Also
es war auch einer der wenigen Filme pro Jahr, muss ich sagen, die ich sehe, fürs Festival jetzt sehe und wo ich sofort, nachdem der Film aus ist, sage, den muss ich haben. Also der wandert nicht in so einen quasi, das ist das obere Drittel, das werden wir wahrscheinlich einladen, das ist unsere Reserveliste, also das ist ja voll mit hunderten Filmen irgendwie, die wir dann sichten und überlegen. Ja. Und es gibt so ein paar wenige, wo ich einfach sage, da setze ich jetzt irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung, damit ich die am Festival präsentieren kann. Mhm. Nicht nur, weil ich sie persönlich so liebe, weil ich finde auch Memoir of a Snail fast, ja, in seiner Außenseiter-Balladenstimmung auch sehr zusammen, was uns auch, wenn ich es jetzt so mal ein bisschen pathetisch. Ja, schon, finde ich schon. Also ich glaube wirklich, und das hat mich dann überzeugt, das war kein offizielles Screening in Cannes, das war eine sogenannte Market-Vorführung für die Branche. Und ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, vom Night Visions Festival in Helsinki, und so wahrscheinlich so einer der idealtypischsten Finnen, die man sich vorstellen kann, ein großgewachsener Mann mit Flanellhemd, Rauschebart und selten einem Lachen im Gesicht, der aber eigentlich ein sehr netter Mensch ist, wenn man ihn mal kennenlernt. Der hat mir dann später bei einem Glas Wein erzählt, er saß in diesem Film und es hat ihn komplett zerlegt. Es hat ihn emotional komplett ausgehebelt. Ja. Und dann habe ich gewusst, okay, der funktioniert jetzt nicht nur für mich so als alte, genau, so ein bisschen, ne, sentimentale Person, sondern tatsächlich auch für viele andere, glaube ich, ja.
Und ich würde wirklich nochmal stressen, weil wir fokussieren uns gerade auf das Deprimieren, auf das Zerlegen und so, aber ich finde ihn sehr heilsam. Ich finde ihn zu schauen,
du hast recht, dass du
extrem
das
heilsam.
Genau, weil es hört sich jetzt gerade wirklich an wie ein von Trier oder wie
oder so ein, eben die Beste aller Welten hat das gleiche Problem gehabt, man hat das beschrieben und die Leute haben gesagt, voll interessant, ich schaue den Film sicher nicht. Also so ein, also ja, aber das ist viel besser, als meine Plot-Synopsis jetzt gerade war. Und bei dem Film, also ich habe zum Beispiel, bei mir ist ein Riesenthema, wenn es um Körperbilder geht. Und es wird in Filmen extrem schnell billig missbraucht. Und dieser Film, wow, wow, so toll. Also wirklich so toll, wie der das aufgearbeitet, diese Trappings, diese psychologischen Probleme, die Leute in dieser Situation haben können, was extrem im Film nuanciert wurde durch die Figuren, das Figurendesign. Also es beginnt erst langsam und ich meine so, ist die dicker geworden? Wird die dicker? Und dann, das sind total arge, wirklich, wirklich, wirklich schlimme Sachen, die total respektvoll endlich mal angesprochen werden und die fast nie angesprochen werden, wenn es um den Umgang mit diesen psychologischen Fallen geht und wie man da eingefangen wird und wie man da rauskommt. Mhm. Also das macht den Film so schön, dieses, wie komme ich da raus? Und also,
es wird Homophobie, Hassverbrechen, psychische Erkrankungen, also sehr, sehr viele, wie du schon richtig gesagt hast, sehr harte Themen werden dadurch die Augen eines Kindes nicht entschärft, aber in eine bisschen eine fantastische, aber von gewaltiger, emotionaler Intelligenz, finde ich, getriebene Handlung überführt.
Also es ist irgendwie so wie so ein Pixar-Film der alten Riege quasi, oder so dieses spricht einfach
richtig,
Themen.
Richtig, das hat auch oft so eine Melancholie oder so eine gewisse Form von Traurigkeit. Ja. Hier ist das Verhältnis vermutlich ein bisschen anders und ein bisschen edgier, aber ich weiß, was du meinst und ich finde auch der Vergleich stimmt. Also für mich weiß ich nicht, was noch kommt, definitiv einer sicher meiner Top-10-Filme des Jahres, weil ich selten so eine intensive Kinoerfahrung hatte wie mit diesem Film und dann war es nur so ein kleines schäbiges Marktkino. Also ich freue mich schon, den dann auch richtig im Kino sehen zu dürfen und kann nur alle einladen zu kommen.
Genau. 2 Tickets könnt ihr kriegen, wenn ihr jetzt schreibt. Perfekt. Damit war's das fürs Slash-Programm von unserer Seite. Eine Frage habe ich noch. Letztes Jahr hast du noch Hundreds of Fever reingeworfen und du hattest recht. Also es war eins der allercoolsten Screenings überhaupt. Was ist so dieser eine Film?
Das eine Screening, das insane Hundreds of Fever, Tammy and the T-Rex Screening, das weißt du natürlich, das ist die unbeantwortbare Frage immer, aber wenn du, machen wir es mal ein bisschen einfacher auf, also wenn du sagst, sowas wie Hundreds of Beavers, würde ich tatsächlich heuer einen estnischen Film vielen Menschen ans Herz legen, der heißt Chainsaws Were Singing. Ist über 10 Jahre entstanden, ähnlich wie Hundreds of Beavers, gemacht und montiert von einer Handvoll, eigentlich einem Familienverband, den Marans, wo die einen dann Produzenten wurden, haben ewig lang kein Geld gehabt, haben Freunde, alle möglichen mit eingespannt. Und es ist ein, ich weiß es nicht, vielleicht eine Mischung aus The Texas Chainsaw Massacre und The Sound of Music aus dem Baltikum. Also eine insane Gore-Oper mit Musical-Einlagen und krudem Humor, absurdem Humor und A Labor of Love. Der Regisseur wird auch anwesend sein mit seinem Bruder und wird das Screening begleiten. Und das ist ein Film, den haben wir auch recht prominent tatsächlich dann programmiert. Der eröffnet heuer unsere Nacht der 1000 Kürbisse. Heuer haben wir sie Kürbisse genannt, weil wir heuer so schön Halloween-orange sind. Insofern feiern wir da schon ein bisschen Slasherween.
Sehr gut. Perfekt. Dann muss ich noch einen Shoutout geben, auch wenn es nicht ganz direkt im Slash ist, aber es ist in eurem Programm. Godzilla wird 70. Also kann man nicht unerwähnt lassen.
Kann man, darf man, soll also, man natürlich nicht unerwähnt lassen. Ja.
Ist halt blöd, dass der beste Godzilla-Film letztes Jahr rauskommen ist, aber wenn sie es dann nicht
zum beste. Na gut, aber es war ein herausragender Film, da gebe ich dir recht, der beste seit sehr langer Zeit. Ja gut, ich meine, that's an easy way out. Aber ja, natürlich, wir freuen uns gemeinsam mit dem Gartenbau-Kino diese kleine Geburtstagsfeier oder große Geburtstagsfeier für Gojira Godzilla halten zu dürfen, eben mit zwei der sachverständigsten Menschen, die es zumindest in der deutschsprachigen Welt dazu gibt, Jörg Buttgereit und Christian Fuchs werden quasi auch ihre Liebe teilen im Gartenbau-Kino. Das passiert am allerletzten Festivaltag.
Perfekt. Super. Was wünschst du dir für nächstes Jahr beim Slash?
Wünsche sind immer schwierig. Also ich weiß nicht, ich versuche eher Ideen, die wir haben oder Wünsche oder halt schon auch Wünsche leider, irgendwie dann in die Tat umzusetzen. Also ich hätte sehr gerne noch ein drittes Kino dazu, damit ich ein bisschen mehr Wiederholungen einstreuen kann von den Filmen, den Menschen mehr Möglichkeit geben kann, die Filme, die wir halt wirklich über ein Jahr hinweg, also das ist jetzt quasi die Frucht unseres Leibes, sozusagen, bisschen blasphemisch natürlich, aber egal. Und dann laufen Filme natürlich nur einmal und ich verstehe das, ne? Menschen haben dann an dem Termin vielleicht gerade keine Zeit oder können nicht kommen. Mhm. Also das würde ich mir wünschen, dass man das einfach noch ein bisschen stärker aufmachen kann und ein paar mehr Spieltermine hat für mehr Filme. Mhm. Ja, genau.
Okay.
Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden und ich finde, für 15 schauen wir immer noch ganz gut aus. Pickel haben wir auch keine bekommen. Von dem her gehen wir munter weiter und freuen uns schon auf das 20-Jährige.
Super. Dann danke, dass du wieder da warst. Und
danke für die Einladung.
Ein gutes Festival.
Danke.
Dann muss ich noch pro forma sagen, wir sind natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir leben durch Mundpropaganda. Und freuen uns natürlich auch über eure Unterstützung, genauso wie Slash. Also eure Crowdfunder sind ein bisschen stärker als unsere. Ich bin neugierig, wenn Flip the Truck mal ausschreibt, hey, wer geht mit uns in den Wald? Ob wir da nicht eher irgendwelche Cease and Desist Letters kriegen oder sonst genau, wir sind auf Instagram, manchmal verwirren wir uns noch auf X und primär auch auf Letterboxd. Das seid ihr, glaube ich, auch. Da postet ihr auch eure Programme teilweise. Mhm. Da werden wir auch versuchen, unser Festival-Rating irgendwie reinzukriegen. Wir haben uns unser Letterboxd ummodifiziert, dass wir quasi nicht mehr die Filme als Filme bewerten, sondern wie viel von der Redaktion mögen den Film. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Bockerer 5 Sterne kriegt, weil ihn einfach alle 4 gut finden. Mhm. Muss ja nicht mal ein Meisterwerk sein. Ja. Aber kann durchaus sein, dass dann irgendein super toller Chucky nur 3 von 5 Sternen kriegt. Also wir versuchen da ein bisschen mal reinzugehen, freuen uns auch auf die Letterboxd-Interaktion. Das ist für uns eigentlich mittlerweile ein ganz, ganz lustiger Kanal. Ganz bisschen schwierig, die Regeln herauszufinden, nach denen dort gespielt wird. Aber ich finde es leichter zu durchschauen als Facebook. Das Slash findet man eh auch überall.
Überall.
Die nächste Folge ist dann auch schon eine gruselige Halloween-Episode. Wir haben das Österreichische Filmmuseum in einen Knebelvertrag genommen und haben mit ihnen ausgemacht, dass jedes Halloween ein Chucky-Film gemacht wird. Wir sind jetzt bei Chucky 2, also wir haben jetzt noch 5 Jahre vor uns oder so. Das heißt, der Christoph Huber vom Filmmuseum und der Julian Stockinger von der Nachtblende werden wieder dabei sein. Wir werden darüber reden, was Chucky mit Terminator, dem Weihnachtsmann und Feenzauber gemeinsam hat. Bis dahin ein schauriges Festival und danke fürs Zuhören. Ciao!